Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Oh, Mäuschen.
Ich bin nicht verschlafen.
Nein, du bist nicht verschlafen. Du bist frisch und munter. Oh, und sowas von.
Du hast von.
Oh, lass dich mal anfassen. Nur mal gucken. Oh, du bist so ganz bettfahren. Ja. Morgen.
Tschüssi.
Tschüssi? Hä?
Ja.
Vor unserem Millionenpublikum hier.
Oh nee,
hier.
Hast du das schon wieder angestellt? Warte doch mal, bis ich die Augen aufhabe, Mann.
Ich kann doch nicht die Augen auf. Jo, oh. Mäuschen, guck mal, Sonntag.
Hm. Und ja, es ist Frühstück saukalt. Im Bett finde ich super.
Und es ist draußen richtig Herbst und es regnet und es gibt nichts Schöneres, ne? Ja. Und dann so einen schönen Tee am Morgen.
Ja, ah, lass mich mal aus dem Bett kriegen.
Ja, krieg mal.
Weil, das wisst ihr ja nicht, aber ich habe so ein geiles Bett, wenn ich da rausfall und ich setze mich auf die Kante, dann haben wir direkt den Tisch davor.
Genau, wir haben nämlich einen Tisch aufrollt.
Wenn ihr mal hören wollt.
So, ja.
Ja, schon so. Gerollt.
Und das ist nämlich Psychologen beim Frühstück und das Frühstück gibt es morgens am Bett.
So. Genau, mir wird das einfach...
Ans Bett gewollt.
Ans Bett gewollt. Was ist das schön.
Ja, ist klar.
Weil wir haben überlegt, also so früher diese Krümelaktion und dann lag irgendwie die Hälfte immer so im Bett.
Ja, und das piekst nachher
das
so.
Piekst
ne?
So. Nee. Auch nicht schön.
Nee.
Aber aufstehen und irgendwie fertig machen und ich weiß nicht was und dann irgendwie kalten Räume besuchen, ist auch nicht das Wahre.
Das war immer so, wenn wir unterwegs waren, Annika und ich. Ich gehe gerne frühstücken. Also ich stehe auch relativ gerne früher auf. Geht. So Annika, nein, geht gar nicht. Und dann habe ich immer erstmal für mich dann alleine so ein bisschen das Frühstücksbuffet geplündert. Und dann habe ich natürlich nach einem Tablett gefragt und habe dann für meine Süße dann alles Schöne so draufgestellt.
Ja.
Und was einmal in Amerika, das war so süß, das fanden die dann so reizend dann vom Restaurant. Und dann hat mir der Ober noch eine Vase mit einer Rose draufgestellt.
Ja, das war sehr niedlich.
Und dann bin ich da mit und habe Annika überrascht.
Weil das war so niedlich, weil in einem riesengroßen oder in einem richtig teuren großen Restaurant basteln die dir das. Das ist aber nicht das Gleiche, wenn dir jemand in so einem, ja, doch normalen Hotel irgendwie und dir das denn so nett macht.
So.
Das hat so was Persönliches dann eben. Na, das war sehr süß, ja. Ja, und seitdem machen wir das irgendwie so gerne.
Ja, und bei dir war es immer so, man hat nicht viel Freude an dir, wenn man dich morgens aus dem Bett irgendwie prügelt und dann zum Frühstück und nee, also die Erfahrung zeigt, es ist besser, ich frühstück manchmal dann für mich allein und dann wir beide nochmal zweites Frühstück zusammen und dann musst du die Annika macht sich natürlich immer hübsch, bevor sie überhaupt irgendwie das Etablissement verlässt und das brauchst du ja alles nicht. So.
Richtig.
So war das. Ja. Ihr Süßen, Annika, Tee des Morgens.
Ja, erzähl mal, was habe ich in der Tasse? Oh, das sieht nach schottischem Tee aus.
Das ist Tee de Ceylon, Ceylon-Tee aus Scotland. Und der ist richtig stark.
Ja.
Also den darf man auch echt nur 3-4 Minuten ziehen lassen. Und dann machen wir das in alter schottischer Sitte, aber auch hier im Norden, mit so ein bisschen Milch rein. Und dann hat er so ein richtig geiles Aroma.
Ja, stark, so. Aber der muss stark sein, er muss auch ein bisschen süß sein und er darf Milch. Aber bitte die Milch nicht gleich mit aufkochen oder aufgießen, sondern erst, wenn der Büdel raus ist oder der Tee durch oder wie immer ihr das machen wollt, dann erst einen Tropfen. Dann schmeckt das richtig toll. Und den haben wir heute. Und was gönnen wir uns heute sonst noch? Was haben wir denn heute noch?
Wir haben
ganz frisches Bio-Schwarzbrot.
Ja.
Darf ich dir denn eine halbe Scheibe?
Jo, darfst du. Mama. Oh. Kannst du mir auch eine ganze Scheibe geben, ist mir egal. So. Und dann habe ich.
Kommen wir doch mal zur ersten Rubrik des Tages. Die Marmelade des Morgens.
Genau.
Erzähl mal.
Ja, die Marmelade des Morgens. Wir probieren jetzt etwas Struktur reinzubringen in unserem Podcast, in dem wir immer die Marmelade des Morgens so vorhanden euch vorstellen. Die habe ich, wenn ich halt mein Leute.
Nur weil das ist echt witzig.
Nein, das ist so süß.
Oder nett.
Oh, jetzt hast du den Zettel abgemacht von der Marmelade des Morgens. Aber ist egal. Gehe ich auch suchen.
Da stand nichts drauf, was du nicht weißt.
Ne? Es gibt bei uns in der Nähe mein Lieblingsgasthof, wo ich auch mal die Brötchen dann hole. Odin Zadebü, die Reklame muss einfach sein. So. Und der Inhaber von Odin, ne, Oliver Feller, hat gesagt, ich war in den Hagebutten mit meiner Frau und da machen wir jetzt einen leckeren Hagebutten-Aufstrich und den verkloppen wir dann auch. So. Mhm. Und dann war ich jetzt da und siehe da, Odin Zadebü hat den Hagebutten-Aufstrich, Hagebutte mit ein bisschen Apfel und solchen Sachen. Und ich weiß, dass Annika eben Hagebutte so liebt. Vor allen Dingen Hagebutte auf Schwarzbrot.
Auf frischem Schwarzbrot, auf frischem ist echt lecker. Ja. Und dazu natürlich ein bisschen unvermeidliche frische Butter. So ein bisschen. Und da ich ja anglophil bin, darf die auch gern ein bisschen salzig sein. Ich mag das.
Was hat das mit anglophil zu tun?
Da war ich das erste Mal.
Bist du dann krank, wenn du anglophil bist?
Oh Mann.
Um mal das Niveau ein bisschen zu heben hier. So.
Mann, da war das erste Mal, dass ich überhaupt salzige Butter gegessen habe, als ich nach England kam.
Die haben das auch. Ich denke, das haben nur die Skandinavier.
Ne, haben viele. Ich kenne das aus England zu Anfang.
Naja. So, also
ich mochte das. Also ich mochte
Schwarzbrot das. Und salzige Butter und dazu jetzt diesen wunderbaren
Aufstrich.
Wunderbaren Aufstrich.
Ich habe mir früher immer Hagebuttenmarmelade aus dem Reformhaus gekauft.
Ja.
Im Reformhaus, weil ich diesen etwas strengen Geschmack so mochte. Ja. Weil ich mich reinknien könnte.
Ja. Ich weiß nicht so richtig, Liebe ist ja dem anderen auch was zu schenken, selbst wenn man das nicht so gerne macht.
Ja, das finde ich immer gut, sonst frisst er mir das weg.
So, den kannst du alleine aufmuffeln. Und jetzt kommt der Moment, komm.
Das komm ist jetzt Marmeladen-Tasting. Und jetzt. Johann. Das ist so geil. Das ist echt gut.
Ja, ist es.
Und das ist die Wahrheit.
Oh, und nichts als die Wahrheit. Und das, geliebte Hörer, ist der Übergang zu unserem Thema. Hört sich ein bisschen sperrig an am frühen Morgen, muss ich auch sagen. Es geht um Konstruktivismus. Es geht darum, dass jeder von uns sich seine eigene Wirklichkeit so bastelt, à la Pippi Langstrumpf. Mhm. Ich bastel mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Hat schon Astrid Lindgren ganz, ganz weise damals gesagt.
Tolle Frau.
Tolle Frau. Und unser Lehrer, unser alter Professor, der leider nicht mehr lebt, den wir aber kennengelernt und wo ich auch eine Zeit lang studiert habe, Paul Watzelig, ne, Anleitung zum Unglücklichsein, kennen ja einige, der hat sich sehr viel damit beschäftigt und hat dazu ein Buch geschrieben, Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Was ich jetzt mal...
So, ihr seht es, ne? Wie wirklich ist
das
die Wirklichkeit?
Das halte ich jetzt gerade
hier. Wahntäuschung verstehen. Jo. Annika hält es gerade ins Mikrofon.
Dann könnt ihr es sehen, ne?
Dann könnt ihr sehen.
Wahntäuschung und verstehen, ja.
Habe ich gerade gesagt, genau, Paulchen. Und also, wir haben schon mal eine Sendung über Wasserweg gemacht, weil der war wirklich, ich bin eigentlich im Nachhinein noch so froh, dass ich den Mut gehabt habe, den damals, der war in Deutschland, in Hamburg, beim Weltpsychologenkongress. Und ich habe den angesprochen und gesagt, Mensch, sagen Sie, kann ich nicht mal bei Ihnen in Amerika eine Therapieausbildung machen? Und hat er gesagt, jo, schreiben Sie mich mal an. Und damals hat man das per Fax gemacht oder per Brief gemacht, nicht per Mail. Und dann habe ich ihn tatsächlich angefaxt und habe ich immer noch mit einer Schreibmaschine geschrieben, kam ein Fax zurück, wir freuen uns. Und so unter den Bedingungen können Sie gerne bei uns eben halt ein Jahr eine Therapieausbildung machen. So, und das habe ich dann nach dem Studium tatsächlich angeschlossen. So, und der Kerl ist so klug gewesen. Wirklich ganz kluger, feiner in diesem amerikanischen...
Hast du schon erzählt.
So, aber der war so. So, und Paul. Man hat ihn ja Paul genannt, also Professor Watzelig. Und jetzt kommt das Zitat des Tages. Auch eine Rubrik in unseren...
Ja, das wissen wir noch nicht.
Also, aber vielleicht
ich habe ja auch noch ein Zitat. Vielleicht ist meins ja viel, viel schöner als deins.
Das kann ja sein. Also ich sage jetzt nochmal
über das Thema sprechen.
Über das Thema.
Paul,
also,
komm mal in die Hufe hier.
Ja, ich muss mich konzentrieren. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen?
Und ich habe gesagt, halt, Wahrheit. Nur mal los hier.
Ja.
Wisst ihr, Leute, eine Wahrheit ist auch, dass Tilly einfach nicht in die Hufe kommt.
Ich muss das entwickeln. Ich muss die Leute, das ist Psycho.
Hol ja,
die Leute
da
ab, wo sie sind.
Ja, die liegen im Bett, ne?
Ja, wir haben tatsächlich, ich sage jetzt keine Namen, aber ich kenne Leute wirklich, die hören uns das Pärchen zusammen im Bettchen an.
Ja.
Beim Frühstück.
Ja,
schöne Grüße. in die Schweiz und wen ich meine. Antonia sowieso, aber Antonia liegt mit ihrem Meerschweinchen im Bett.
Siehst du, so.
Also, aber
kommen wir jetzt mal auf den Punkt. Weil das ist doch ganz klar. Der Kerl, der sabbelt so lange, bis die Leute übereinander herfallen.
So, echt?
Ja. Die machen jetzt
alles. Ist das so meine erotische Stimme? Ne?
Nein, das ist, weil sie langweilig. Was? Nur mal los hier, Mensch.
Ja, ich weiß nicht, ob Paul jetzt gerade so der Kracher ist, der
Stimmungskiller. Ja, das ist eher ein Stimmungskiller, Mensch.
Pass auf, in seinem wunderbaren Buch hat er am Anfang geschrieben.
Oh, komm zum
Höret, ihr Volk. Wie bereits angedeutet, ist der Glaube, dass die eigene Sicht der Wirklichkeit die Wirklichkeit schlechthin bedeutet, eine gefährliche Wahnidee. Eine gefährliche Wahnidee. Und dann schreibt er weiter, vielleicht kann dieses Buch einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, den Blick für bestimmte Formen psychologischer Violenz zu schärfen und so den modernen Gehirnwäschen und selbsternannten Weltbeglückern die Ausübung ihres üblen Handwerks zu erschweren.
Das wäre ja im Moment mal eine feine Idee. Ne?
Da haben wir jetzt ja im Moment genug Leute.
Die irgendwie total ausflippen und Verschwörungstheorien in die Welt blöken.
Jo, der letzte, und deswegen waren wir auch der Aufhänger. Dass ich diesen Namen überhaupt jemals, dass ich mich mit dem Typen überhaupt einmal beschäftige. Herr Wendler, ne? Ja,
aber keine auch Bande. Uns hat diese humorige Einheit erreicht.
Also so, und dann kam ein Anruf von Focus Online, Herr Thiel, Herr Wendler, der ist irgendwie durchgeknallt, warum, wieso, weshalb? Und da sagt Herr Thiel, Leute, ich sag nichts zu Herrn Wendler, aber ich finde das Phänomen, warum wir jetzt gerade so Verschwörungstheorien im Rahmen von Corona haben, das finde ich interessant. Und warum denken so einige Verschwörungstheoretiker, dass sie die Weisheit gepachtet haben und wissen, was hinter Corona tatsächlich steckt? So.
Und dann kommt man unweigerlich zu Konstruktivismus, nämlich dieser Überlegung, dass jeder sich so seine Wirklichkeit bastelt. Ja. Weil diese Leute sind extremst davon überzeugt, dass sie ja die Wahrheit sprechen und dass das, was sie erzählen, richtig ist. Genauso, wie ich überzeugt bin, dass das eben Bullshit ist.
Jo.
Und insofern basteln wir uns da alle was selbst. Weder ich kenne Herrn Gates noch sonst jemand und weiß, ob der nicht irgendwo Kinder im Keller hat. Das wissen wir doch alle gar nicht.
Ja. Aber jetzt fang du mal an hier.
Nein.
Nee.
Tatsache ist, dass wir alle keine Ahnung haben. Es ist bloß irgendwie witzig, dass manche mehr Ahnung haben wollen als andere. Vermeintlich. Und über was? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist mir das heute nicht klar. Ne? Und solche Sachen. Also
wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht, es gibt eine Gruppe, die gibt es schon relativ lange. Und die sind auch bei diesen Anti-Corona-Demonstrationen.
Du meinst Kanon?
Ich meine Kanon, so. Und die Kanon wie andere Verschwörungsgruppen und Theoretiker funktionieren eigentlich immer nach demselben Muster. Also die sagen, die da oben, die schließen da irgendwelche Bündnisse ab, um uns da unten zu schaden und zu kontrollieren. Und wir sind eigentlich die Opfer und die Märtyrer. Und wir müssen jetzt, also wir fordern jetzt auf, wir sind ja die Elite, wir wissen, wo es hängt, wir fordern jetzt zum Widerstand auf. Und gegen diese geheimen Kräfte, die ja im Untergrund ganz böse Sachen machen. Ne? So. Und dann ist es so, dass die natürlich sagen, wir haben, also alles, was gegen unsere Theorie spricht, also jedes Gegenargument, ist ja ein Beweis dafür, dass unsere Theorie stimmt. Weil das sind ja alles geheime Mächte, die sagen ja uns nicht die Wahrheit. Und deswegen sind auch Fakten, die dagegen sprechen, sind Fake News. Und somit ist das wie so ein Perpetuum mobile. Also es generiert ihre Energie und je mehr dagegen geschossen wird, umso stärker werden sie dann auch.
Ja, und weil das ja ein Beweis dafür ist, dass das, was sie sagen, wahr ist.
Jo.
Aber sie haben ja keine Beweise.
Nein, aber da gibt es Beweise, aber die zeigen sie noch nicht. Die gibt es aber. So. Die haben sie auch irgendwie. Und weißt du, solche Erklärungsmuster haben immer Hochkonjunktur, wenn die Welt unsicher wird.
Ja, jetzt, klar.
Unter Corona ist es eine ganz, ganz typische Angelegenheit.
Na, weil es natürlich eine unglaublich angstbesetzte Geschichte ist.
Genau.
Also wir alle haben ja Angst. Wir haben ja schon mal über des Öfteren auch schon über Corona gesprochen. Ja. Natürlich haben wir Angst und möchten uns schützen und so weiter.
Ja.
Und da ist natürlich eine Art, damit umzugehen, zu sagen, ah, das ist alles Blödsinn, will ich nicht haben und weg damit und so.
Was Kanon angeht, ich weiß noch, ich habe einen kurzen Ausschnitt von Xavier Nadu in einem Video gesehen. Annika haut mich, ich habe sie unterbrochen.
Ja, ne? Das machst du heute Morgen nur noch einmal, du.
Aber einmal, dann hau einmal
ich
darf
dir,
aber noch.
Dann werfe ich deinen Apfel in meinen Mund.
So. Und Silvia hat da mit tränenerstickter Stimme davon gesprochen, dass ja jetzt also Kinder ja nun entführt werden und gefoltert und vergewaltigt werden und so. Und das ist diese Kanon-Bewegung, die genau das behauptet. Und die wächst im Moment ziemlich rasant. Also in Amerika sowieso ganz toll. Übrigens, interessanterweise, Trump ist für die der Erlöser. Also Trump, der weiß Bescheid. Und das Trampeldier hat auch gesagt, jo, ich kenne Kanon, also ich finde die ganz sympathisch. Mhm. Die mögen mich nämlich und ich habe gehört, das sind auch gute Amerikaner. Also die sagen jetzt, dass die Weltelite in Kellern Kinder foltert und nach der Weltherrschaft strebt. Und da müssen wir was gegen tun. Und die versuchen jetzt sogar in Amerika Politiker, die dieser Kanonbewegung angehören, richtig in hohe Positionen reinzubringen.
Aber sag mal, eben mal so ganz by the way, wenn ich weiß, in einem Keller wird ein Kind festgehalten, ist meine Reaktion, ich will in den Keller und das Kind befreien. So, diese Leute machen so komischen Kram. Mhm. Versteh das alles nicht. Mhm. Klär doch mal so eine dumme Frau auf.
Das ist aber genau, und jetzt kommen wir wieder zu Pawlaczek und zu diesem Konstruktivismus. Die konstruieren sich ihre Theorie, für die ist das keine Theorie, sondern für die ist das Fakt, für die ist es so. Und die wissen auch, dass eben halt Hillary Clinton zum Beispiel dahinter steckt oder so ein US-Investor George Soros angehört. Und wie gesagt, und wir haben jetzt eben Donald Trump, der, welcher Zufall, so der Retter. Mhm. Der Retter.
So, die letzte Frage, was haben diese Menschen davon, dass sie sowas tun?
Allgemein, wenn Zeiten unsicher sind, und vielleicht sind auch einige von diesen Leuten, die da federführend sind, in sich auch gar nicht so sicher, wie sie so erscheinen, dann gibt ihm das Gefühl von, ich bin was Besonderes. Ich habe, mein Selbstwertgefühl wird dadurch aufpoliert. Interessanterweise sind es fast nur Männer, die du so in den oberen Regionen siehst.
Das würde ich auch fragen, das wäre meine nächste Frage.
Fast nur Kerle, die sagen, Baby, ich weiß Bescheid und ich weiß auch, wo die Lösung ist und dann geht's los.
Liegt das vielleicht daran, dass viele Männer heutzutage nicht mehr das Gefühl haben, sie werden so in ihrer hergebrachten Rolle gebraucht? Also kaum eine Frau braucht ja noch wirklich einen Ernährer, weil sie ernährt ja meistens die Familie mit ihrem Job.
Denn, und der joggt durch die Gegend und bringt ihr leckeres Hagebuttenmus.
Ja, genau. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber im Großen, also ich meine so als traditioneller Ernährer, als traditioneller Vater.
Vergiss es.
So, das läuft ja heute so viel nicht mehr.
Weniger. Außer, dass die meisten Kerle immer noch mehr Geld verdienen als die Frauen.
Ja, aber trotzdem möchten die meisten Frauen ja eher einen Partner haben.
Ja.
Und erwarten ja nicht, dass er nach Hause kommt und sagt, was sie denkt.
Ja.
Also das ist ja weg. Und viele Männer möchten auch lieber so eine Partnerin auf Augenhöhe haben.
Ja.
Aber es gibt ja auch noch die es gerne vielleicht noch anders hätten. Mhm. Ist das eine Kompensation, sowas zusammenzubasteln?
Es gibt bestimmt verschiedene Mosaiksteinchen, aber bei einigen ganz sicher. Es dient auch der eigenen Angstabwehr, wenn dein Leben selbst aus den Fugen geraten ist und du selbst vielleicht auch Ängste hast, dann ist eine Möglichkeit deiner Psyche, so ein Ausweichmanöver zu fahren und zu sagen, so, ich spalte jetzt mal meine Existenzängste ab und widme mich wirklich der größten Aufgabe, nämlich die Welt zu retten. Ne? So.
Ja,
ne, ich
kann man
muss
ja
nur mal kurz die Welt retten. So in der Richtung. Und dann schießen sie sich auch zum Teil zusammen. Und dann gibt es ja bestimmt auch 3, 4, 5 relativ prominente Vordenker. Und dann bist du in guter Gesellschaft. Und wie gesagt, die Anhängerschaft leider wächst immer mehr. Und noch ein Satz dazu. Du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren. vergiss es, und das würde ich immer so gerne auch, habe ich auch versucht in diesem Fokus-Interview zu sagen, du kannst es vergessen, weil die haben ihre Weltsicht, haben wir es wieder, ihre Realität und sind hunderttausendprozentig überzeugt, dass das die einzig richtig wahre ist.
Das war so deutlich in dieser Spiegelgeschichte im Fernsehen. Ja. Da hatten sich ja Menschen befragt dazu und die haben ja so ihre Meinungen kundgetan. Die waren so, die haben nicht so gesprochen wie Menschen, die sich auch noch selbst überzeugen müssen oder die jetzt so über Dinge überlegen, wie man das ja öfter macht, ne, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, aber da und da gibt's ja die und die Fakten, das und das gibt's ja auch. Mhm. Und dass man so vor sich hin debattiert mit sich selbst und anderen, um Lösungen zu finden. Da waren die ja ganz anders. Da waren die so, ja, das wissen sie doch. So, nee, weiß ich jetzt nicht so. Nee. Aber das, ne, das war so, ja, das weiß doch jeder. Mhm. So, das, ne, so, das irgendwo.
Ja, und dann, also, dann versagen auch die Argumente.
Ja, weil dagegen kommst du ja nicht mehr an. Was weiß ich?
Und sie wollen auch keine Gegenargumente hören. Noch ein Zitat. Albert Einstein.
Oder?
Albert hat gesagt, die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Das heißt, auf unser Thema, unsere Weltsicht, was gerade passiert, bestimmt, was wir überhaupt wahrnehmen. Und ich nehme also nur das wahr, was letztendlich meine Weltbild auch bestätigt, wo ich sozusagen wieder so ein bisschen Rückhalt bekomme.
Und im Moment, das merkt man auch an den Medien, wir beschäftigen uns jetzt so als Gesellschaft hauptsächlich mit Covid-19 und mit den Folgen davon und wie wir damit klarkommen. Kaum einer beschäftigt sich momentan beispielsweise mit Umweltschutz oder Rentenplanung.
Ja.
Und damit ist das klar, durch welches Loch wir gerade gucken oder welche Brille wir alles sehen.
Psychologischer, selektive Wahrnehmung. Wir nehmen nur das, wie die Ausgabe selektiv war, was uns gerade interessiert. Du willst dir unbedingt ein rotes Auto kaufen. Du siehst auf der Straße, ich schwör's dir, nur rote Autos. Du bist vielleicht gerade schwanger. Du siehst jetzt überall nur
überall, das ist ja immer meine Lieblingsgeschichte. Wie viele Schwangere du oder Leute mit einem Kinderwagen du plötzlich siehst, wenn du dich darauf mal konzentrierst.
So ist das.
Aber ist das nicht irre? Verschwörungstheorien, dass das auch so schnell funktioniert. Ne? So 2-3 Sätze und ich weiß nicht, haufenweise Menschen rennen los mit diesem Konstrukt irgendwie im Kopf. Wobei ich wirklich nicht weiß, woher dieser Gedanke kommt. Also sich so eine Sache da auszudenken. Weil, was mich wundert, ist, dass es ja so völlig an der Realität vorbeigeht. Also wir brauchen jetzt, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre, um festzustellen, dass die Sommerzeit, dass das nicht so funktioniert. Und wie wahnsinnig schnell doch unsere Politiker schon reagiert haben, um das umzuswitchen. Funktioniert tadellos.
Das war jetzt ironisch gemeint.
Natürlich. Und weil das ist irre, weil da passiert gar nichts. Und viele Sachen, die wir doch gerne geändert haben, wo wir demonstrieren oder wo wir irgendwas wollen oder wo die Politiker sagen, ja, und da kümmern, das dauert alles ewig, ewig. Und hier sollt ihr auf einmal, du hobbeli hobbeli, ich weiß gar nicht, wie schnell eine unheimlich verrückte, wahnsinnige Verschwörung aus dem Boden gestampft haben. Das erscheint mir schon mal irgendwie wahnsinnig. Und zum anderen darf man ja nie vergessen, diese ganzen Verschwörungstheorien haben eine riesige Portion Größenwahnsinn. Das bedeutet ja, jeder von diesen Menschen, die diese Verschwörungstheorien haben, glaubt ja, er sei das Ziel von irgendetwas.
Ja, nicht nur er, sondern
und seine Kumpels auch.
Er hat, er hat die Verpflichtung, die Welt zu retten.
Richtig. Und das bedeutet, das ist wirklich auf diese Person gemünzt. Also wenn wir uns darüber aufregen, dass wir beispielsweise nicht genügend, ich sage jetzt irgendwas, Pressefreiheit hätten oder wir können nicht mehr richtig einkaufen oder sowas, dann protestieren wir, dann sind wir aber auch viele und jeder sagt mal. Aber da kommt auch keiner und sagt, also ich weiß, ich darf jetzt kein Klopapier mehr kaufen und deshalb muss ich die Welt vor Klopapierräubern retten. Also da würde jeder sagen, sag mal, hast du eine Tabletten genommen? Das ist doch völliger Wahnsinn, sowas, so einen Schwachsinn auszuhören. Aber heute tut man das in rauen Mengen.
Oh, da hast du jetzt schon die Stichworte geliefert. Wahn. Mhm. Ich habe einen Patienten gehabt, ich arbeite ja unter anderem auch im Bereich der Sozialpsychiatrie. Das heißt, ich besuche auch Menschen zu Hause, die schwer psychisch krank sind, psychiatrisch krank sind, also wirklich ansonsten in die Klinik müssten. Also ich versuche die dann auch mit zu Hause zu halten. Mhm. Und ich habe einen Patienten, der auch schon lange, den habe ich aus der Psychiatrie dann abgeholt, weil die Ärzte meinen, so, wir wollen mal probieren, dass du zu Hause lebst. Mhm. Der hat einen sogenannten religiösen Wahn gehabt, ausgelöst auch durch Drogen und durch andere Sachen. Und der hat gelitten wie ein Schwein, weil er war der Überzeugung, der wahnhaften Überzeugung, dass der liebe Gott ihn auserkoren hat, um die Welt zu retten. Mhm. So. Und diese Last, ne, er sei derjenige, der die Welt retten muss, der hat so gelitten, also es war ganz schlimm. Im Zusammenhang mit einem guten Psychiater, mit vernünftigen Tabletten, mit meiner Hilfe, haben wir ihn jetzt so weit gekriegt, dass er sich, dass er diese Wahnvorstellung kaum noch hat. Mhm. So. Aber auch da...
hat er da, reflektiert er darüber? Hat er schon mal was dazu gesagt?
Jetzt, ja, jetzt kann er auch darüber und er weiß auch, dass diese Ideen ihn nicht gut bekommen und er hat sie auch kaum noch. Also gut wie gar nicht.
Was sagt er denn darüber? Wie ist denn das, wenn er diese Ideen hat?
Fürchterlich. Es ist grauenhaft. Grauenhaft.
Weil er weiß, sie sind nicht richtig, oder?
Nee, in dem Moment, wo er sie hat, weiß er, ist er drin in diesem Wahn, in diesem Wahnsystem. Aber er leidet eben ohne Ende, weil die Last der Welt auf deinen Schultern zu haben.
Ah, so.
So, ne? Weil er ist derjenige, der die Welt retten muss. Das ist kein Zuckerlecken. Das wünsche ich keinem. Ne? So, und jetzt im übertragenen Sinne die Grenze von Verschwörungsideologie und Theorie hin zum Krankhaften im Sinne der Psychiatrie, hin zum Wahnhaften, die ist fließend, muss man einfach so sagen.
Das heißt, man könnte eigentlich vermuten, dass auch zwischen diesen Verschwörungstheoretikern auch der ein oder andere doch vielleicht ausgelöst durch die Angst vor der Situation, vor Covid oder persönlichen Problemen, doch da auch in so eine wahnhafte Abteilung gerutscht ist.
Also ich mache keine Ferndiagnosen, ich habe auch nichts zu Herrn Wendler gesagt und all diese Sachen.
Ich habe eben gesagt, könnte sein.
Und das ist genau die richtige Wortwahl. Ne? Aber so konstruiert eben jeder seine Welt.
Na, kommen wir doch mal dazu. Also zu dem, das waren jetzt die ganzen Verschwörungstheorie, da kommen wir doch zum ganz normalen Alltag.
Ja, okay.
Wie ist denn das da mit der Wahrheit? Also ich meine, jeder bastelt sich seine eigene Wahrheit und wir nehmen auch alles verschieden wahr.
Ja.
Das wissen wir durch hunderte Krimis, dass die Zeugenaussagen immer hin und her gehen und weil jeder das anders mitkriegt, weil jeder auch eine andere Erfahrung hat und sieht das aus der Ecke anders.
Ja.
Aber im täglichen Umgang, warum ist das so schwierig? Mhm. Warum brauchen wir das auch, andere so ein bisschen zu beschwindeln? Wir lügen ja jeden Tag, ich weiß nicht wie oft, gibt es irgendwie immer so Zahlen, die man da rausgefunden haben will. Auch wenn es nicht notwendig ist, basteln wir da manchmal so ein bisschen Lügerei rein, um besser dazustehen, um
vielleicht
uns
auch
im besseren Licht zu erstellen oder andere, die wir gerade schützen wollen. Oder sagen etwas nicht, obwohl wir es hätten sagen sollen oder so. Oder verschweigen die Wahrheit, weil könnte ja für uns irgendwie unangenehm sein, gibt aber existenzielle Wahrheiten, die müssen wir raus. Ne? Wie zum Beispiel, ich habe dich adoptiert oder du bist gar nicht unser Kind oder ne, solche Sachen. Warum haben wir es da so unglaublich schwer mit dieser Wahrheit? Warum jonglieren wir da so rum? Das versteht eigentlich, wenn man sich das überlegt.
Also erstmal die Tendenz von, sage ich mal einfach, von uns allen Menschen ist, ein Maximum an Spaß zu haben, an Unbeschwertheit zu haben, an Fröhlichkeit zu haben und ein Minimum an Unlust, an Streit, an Schmerz. Und da gibt es Menschen, die von klein auf an irgendwann mal gelernt haben, auch so ein bisschen rum rumlügen oder so. Man kann es auch Wahrheit schmeicheln, nicht immer so gleich die Wahrheit.
Ja,
oder
wenn das habe ich mal gesagt.
So, das hast du mal gesagt.
Wahrheitsschmeichler.
Ich zitiere so Annika Losch von Wahrheitsschmeichler. Wenn du dann irgendwann mal vielleicht schon als Kind gelernt hast, ich komme mit dieser Schwindelei vermeintlich erstmal besser zurecht, weil der andere regt sich dann nicht auf, ich muss mich nicht auseinandersetzen und so. Mhm. Und du korrigierst das nicht im Laufe deines Lebens, dann führst du das auch noch als Erwachsener weiter. Dann würdest du vielleicht tendenziell eher der Lüge den Vorrang geben, weil sie vermeintlich dich erstmal ein bisschen schützt vor Auseinandersetzung und vor Stress. Ja, bis dann der große Knall dann irgendwann kommt und dann fliegt alles auf. Mhm. Also ich glaube, es ist zum einen so ein Lernprozess, wenn du irgendwann mal gelernt hast, wie du relativ unproblematisch durchs Leben kommst.
Wenn du merkst, du verschleierst das so ein bisschen
so,
oder lässt Sachen weg oder lavierst dich so durch die Ecken
der Wahrheit. Genau, es gibt ja Konfliktvermeider generell, die einfach keine Konflikte, ich mache auch keine Konflikte.
Trotzdem, wenn sie denn da sind, stellst du dich ihnen
so,
ja,
aber ja auch. Du zwängst mich ja dazu.
Ach, ich zwing dich dazu.
Du zwingst mich, ja, genau.
Ach du Elend.
Aber so könnte ich mir das irgendwie vorstellen, in dieser Richtung. Und normal, du brauchst, um auch gut durchs Leben zu kommen, das Gefühl, du weißt, wie die Zukunft so ungefähr sein wird, du hast das Handwerkzeug, um dein Leben gut zu gestalten und du hast eben in deiner eigenen Weltsicht, fühlst du dich eigentlich ganz zu Hause und ganz wohl. Und die lässt du dir möglichst nicht kaputt machen. Ein Zeichen von psychischer Gesundheit ist aber auch eine gewisse Flexibilität. Und dazu gehört auch mal, sich weiter zu entwickeln, zu sagen, Annika, du hast recht, stimmt, ich habe missgebaut, dass du sozusagen auch psychisch dich immer weiterentwickelst.
Mhm. Also, guck mal, zum Beispiel, wenn du so Abhängigkeitsprogramme machst, also Anti-Abhängigkeitsprogramme, dann hast du ja meistens so einen 12-Stufen-Plan oder sowas. Und da ist ja immer ein Punkt Wahrheit, dass man sich damit beschäftigen muss, dass man anderen Leuten die Wahrheit sagen muss und dass man versucht, also wirklich ab jetzt oder einen gewissen Zeitraum wirklich sehr ehrlich zu sein. Das gilt natürlich auch für die Abteilung ehrlich zu sich selbst. Und das finde ich immer so interessant. Warum fangen wir sogar an, uns selbst gegenüber Wahrheiten zu verschleiern. Das finde ich ja immer so interessant. Und wir wollen ja auch in unserem Kopf vor uns selbst auch noch gut dastehen.
Ja.
Das heißt, ich beschwindel mich dann auch noch selbst.
Ja.
Ich sage mir, ich bin nicht abhängig, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin nicht abhängig, mir geht es gut und so, oder ich bin so weit, dass ich die Wahrheit verkraften kann und sage, nee, Leute, hier, ich muss das mal mir selber eingestehen.
Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle.
Und ich bin ja schon dreimal in dieser Woche auf dem Fußboden aufgewacht. Leute, da läuft was schief. Oder ich kriege eben mit, das machen wir auch im täglichen Leben. Ich habe schon wieder meine Nachbarin beschwindelt und gesagt, ich hätte Arbeit und so weiter. Ist nicht drin, dass wir Kaffee trinken können zusammen. Ich müsste eigentlich ehrlich zu ihr sein. Ich möchte mich mit ihr einfach nicht treffen. Die Wohnung ist schmuddelig. Ich finde sie furchtbar schmuddelig.
Ja.
Und entschuldige, aber es ist die Wahrheit. Schweißgeruch mache ich auch nicht.
Ja.
So, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich schwindel weiter oder ich sage ihr die Wahrheit oder ich sage ihr generell die Wahrheit, dass ich überhaupt nichts mit ihr zu tun haben möchte. Oder eben, dass ich nichts mit ihr zu tun haben möchte, weil sie vielleicht... Es wäre anders, wenn sie ein Deo benutzt. Also, na, sagen wir drei Möglichkeiten. Also, in diesem Dunstkreis kann sich das bewegen. Aber wir alle suchen eigentlich, und da sind wir doch mal ehrlich zu uns selbst, Achtung, Wahrheit, doch dabei, erstmal uns rauszuwinden, so nach dem Motto, nicht so, wie sage ich das denn? Wie sage ich das meiner Nachbarin, einer fremden Frau? Hey, du, 8x4 vergessen heute, hör? Also, das ist ja auch so ein bisschen doof, ne?
Ja. Könnte aber für nachher sorgen. Also das,
ja, das wäre wahrscheinlich aber meine Art.
Gibt es sonst so einen Schnack, quasi kommt der von mir oder von dem Willig nicht. Wer sich belügt, der lebt vergnügt. Also du kannst kurzfristig wirklich dich vergnügen, verdrängen. Du weißt, du musst noch die Steuern machen, du musst noch dies und du musst noch das machen. Aber du verdrängst sofort, du absolut keinen Bock dazu hast und hast dann vermeintlich erstmal ein paar Stunden lang deine Ruhe. Aber ganz ehrlich, innen drin weißt du, was du noch machen musst. Innen drin weißt du, dass du das Gespräch mit deinem Freund, deiner Freundin, deinem Partner suchen musst. Das ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und das belastet auf die Dauer. Also dann lieber frisch ran an Feind und los geht's. Aber es ist deine Wahrnehmung. Also auch wenn du sagst, ne, Nachbarin stinkt und muffelt zum Wischen und so. Das kannst du ja auch wirklich sagen. Es ist meine Wahrnehmung. Vielleicht habe ich auch eine verkehrte Nase und bin ich zu empfindlich, aber ich habe das Gefühl, dass...
Naja, ich habe... Also ich reagiere auf sowas und ich sage öfter, oh, das muffelt jetzt aber. Und dann kommt von dir öfter, das rieche ich nicht, obwohl du hast nur auch kein unsensibles Riechorgan. Ich
habe eine große Nase.
Ja, aber trotzdem, also ich... Manchmal, da werde ich ganz wuschig, weil ich dann irgendwas rieche und so. Das muss ich ja auch zugute halten, dass ich da vielleicht dann zu empfindlich bin. Was ich aber gut finde und worüber man wirklich, was ich glaube, was das Wichtigste überhaupt ist, ist die Wahrheit, die man in der Partnerschaft behalten muss. Lügen ist da nicht gut. Lügen kommen erstens irgendwann raus. Und dann haben wir den Betrug und der macht so viel kaputt.
Und der hinterlässt Narben.
Ja. Die sind dann besonders schrecklich. Es gibt natürlich auch Wahrheiten, wenn man die einfach nicht erzählen kann, dass das natürlich sehr schwierig ist. Aber es ist auch schwierig, mit denen zu leben, mit dem Partner. Ja. Also müsste man im Grunde genommen irgendwie versuchen, früher oder später diese Wahrheit irgendwie loszuwerden und zu sagen, also ich bin jetzt so bereit, ich habe einen Therapeuten, würdest du bitte mitkommen? Es geht um eine Sache, die ich bis jetzt nicht besprechen konnte, aber ich bin jetzt so weit, ich kann es dir erzählen, ich bin da und da überfallen worden, ich hab das und das erlebt, ich habe das und das gemacht.
Ich habe eine Nebenbeziehung schon seit langem, oder ich habe dies
und das. Da finde ich immer, aber da bin ich sehr altmodisch, ganz altmodisch. Na? Ich habe da so und so lange eine Nebenbeziehung, ist für mich irgendein No-Go. Wenn das jemand schon hat, dann finde ich das übel, wirklich übel, weil ich finde, Nebenbeziehung ist nichts, was man über lange Zeit haben sollte.
Ja.
Wenn ich das mitkriege und ich habe es und ich kann damit nicht umgehen oder ich weiß nicht, was ich tun muss, dann muss ich reden.
Ja.
Ich muss es eingestehen, weil Leute für blöd verkaufen und Liebe hinzunehmen, wo sie dann schon nicht mehr wirklich willkommen ist oder man nicht weiß, das ist hinterher so, man fühlt sich so missbraucht, das geht nicht. Also da muss man immer sagen, es tut mir leid, aber ich habe diese Frau oder diesen Mann da kennengelernt, und ich treffe mich jetzt immer wieder, ich denke auch an denjenigen und wenn wir zusammen sind, denke ich an sie oder an ihn. Also das geht so nicht. Ich kann das nicht.
Das ist auf die Dauer auch.
Ja, das tut allen Beteiligten weh.
Ja.
Aber es ist ja so, ich halte mir mal beide schön warm. Das ist eine sehr egoistische Angelegenheit und hinterlässt bei beiden Beteiligten, Frauen oder Männern, je nachdem wer es ist, ein ganz schales Gefühl. So darf man mit der Wahrheit nun auch nicht umgehen.
Nee, und dann mal wieder den Bogen zur Wahrheit. Ne? Und
so. Ja, genau. Ne?
Mei. Und das alles so sonntags morgens.
Ja, und ich bin jetzt dabei angelangt, dass ich habe jetzt schön Scheibchen, man kommt ja gar nicht zum Essen, wenn man so viel reden muss.
Nee, du sabbelst auch nicht so viel.
Ja, Mensch, ich habe gedacht, du redest ordentlich.
Nee, ich hab einen Mund voll gehabt.
Habe ich jetzt also mit der herrlichen Hagebutte. Und jetzt gehe ich nochmal zum, das mache ich ja, ich esse ja gern lustig hin und her. Ich gehe jetzt nämlich über zum Hardcore.
Zum ein
Salzigen.
Bisschen Frischkäse mit Pfeffer.
Ja, Pfeffer, Frischkäse.
Und dazu ein bisschen Tomaten.
Und da drauf Tomaten.
Seht ihr. Oh. Jetzt wisst ihr Bescheid. So,
ja.
Süße, die Leute, die, wir sind ja schon 14 Minuten wieder dabei.
Ja, fast. Mensch, das geht ja gar nicht.
Nee, das reicht.
Ne, das reicht das? Na,
reicht euch das? Ja.
Ne?
Hörst du, wie sie alle schreien? Ja. Halt auf. Der Kaffee wird kalt. Ne? Gibt es noch was du der Welt...
Ja, ich möchte noch ein Zitat mit auf den Weg geben. Gern. Von Max Frisch.
Oh,
Max Frisch. Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt einem niemand.
So. Recht hat Max.
Ja, ne?
In dem Sinne, versuch's mit der Wahrheit.
Ja, also einfach nur mal drüber nachdenken, denke ich. Wie weit verpflichten wir uns der Wahrheit?
Ja.
Wie weit gehe ich eigentlich mit der Wahrheit?
Ja.
Wie weit muss ich auch einstecken?
Ja.
Ich habe einen Vorgesetzten, das ist ein grober Idiot. Wie lange muss ich das schlucken? Ne? Mhm. Oder ne? Mhm. Versuche ich mal irgendwas, vielleicht da rauszukommen, vielleicht dann doch in eine andere Richtung, andere Abteilung, vielleicht doch einen Schritt in eine Karriereleitung nach oben oder umorientieren. Ich muss diesen Idioten ja nicht endlos akzeptieren. Mhm. Oder habe ich die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen? Aber wenn er so ein großer Vollpfosten ist, dann wird das auch schwierig. Und solche Sachen. Und in der Beziehung. Wie weit möchte ich gehen? Kann ich gehen? Welche Hilfe brauche ich? Wie weit bin ich eigentlich auch ehrlich zu mir selbst? Mhm. Ich finde, das sind ganz wichtig. Für mich sind das eigentlich die wichtigsten Fragen im Leben.
Das ist
weil sie sind für mich der Ursprung für alles, was dann noch so nachkommt.
Stimmt.
Deshalb ist für mich diese ganze Geschichte mit Wahrheit, Konstruktivismus und so sehr wichtig.
Mhm.
Ne? Wie weit basteln wir uns eigentlich unsere Umwelt?
Genau.
Das war jetzt der Abschluss.
Wir hoffen,
wir haben euch so voll gemüllt jetzt im Kopf.
Und ihr habt genug zu reden und nachzudenken, zu diskutieren.
Ja.
Diskutiert gerne mit uns. Ne? Schreibt uns wieder Kommentare, wir freuen uns.
Und vor allen Dingen sagt uns die absolute Wahrheit.
Ja, aber nur, wenn sie
nicht. Aber nur die positive.
Liked uns, empfehlt uns gerne weiter.
Ja, macht aus uns Internetstars.
Genau, macht uns, ja.
Ne?
Macht uns berühmt.
Macht uns reich und berühmt.
Aber übrigens, also die Zahlen, ich kann das ja manchmal sehen. Mhm. Wir werden immer mehr Zuhörer. Und das freut mich.
Das ist toll.
Immer mehr. Jede Woche immer mehr. Aber da ist noch Luft nach oben.
Aber das zeigt, was für einen guten Geschmack unsere Jungs und Mädels haben.
Absolut. Ja, siehst du doch, hörst du doch.
Ja.
Na, so.
Und wir passen dazu.
Wir sind...
Ne?
Gott. Okay.
Ihr Lieben, also bis dann. Tschüss.